Wir lesen heute die ersten drei Verse des zweiten Kapitels, des zweiten Petrusbrief, und ich denke, wir werden heute Vormittag nicht mit der Besprechung dieser Verse und Verdeutlichung ganz durchkommen und fahren dann sicher heute Abend nochmal weiter in diesem Abschnitt. Es soll heute Morgen auch im Tenor darum gehen, dass wir erkennen, die Gnade allein genügt, obwohl uns viele weismachen wollen, dass das nicht genügt, dass man etwas hinzutun muss zu dieser Gnade, damit man das Ziel auch erreichen kann. Der Apostel Petrus darf also mahnen und sagen, dass wir uns nicht verführen lassen sollen durch Zusätze oder Aussagen, die uns die Gnade schwächer machen möchten, so dass wir uns noch auf anderes verlassen sollen. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben, und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht. Alles, was sich gegen Gott auflehnt, wird eines Tages zuschanden werden, muss zuschanden werden. Und der Herr wird mit seiner Erscheinung, mit dem Wort und Hauch seines Mundes alles zum Erliegen bringen, was gegen ihn gestritten hat. Noch leben wir aber in der Zeit, wo viel Falsches sich aufmachen und aufbäumen kann, im religiösen Gewand, um den Lauf der Kinder Gottes aufzuhalten. Kinder Gottes können also nicht mehr von ihrer Gotteskindschaft entbunden beziehungsweise vertrieben werden. Aber man kann Kinder Gottes lähmen. Lähmen im Lauf des Zeugnisses, dass sie das Zeugnis der Gnade weder im Wort noch im Wesen weitergeben. Indem sie einfach separiert werden, unglaubhaft gemacht werden, und man sagen kann, ihnen fehlt noch etwas, hört nicht auf sie. Und wenn diejenigen, die darauf dann doch hören, die Kinder Gottes, etwas hinzunehmen, werden sie blockiert für das Wort vom Kreuz, das allein eine Gotteskraft ist. Allein ist das eine Gotteskraft, nicht die Nebengedanken. Und wenn wir bedenken, dass das ja nun schon 2000 Jahre beinahe zurückliegt, dass dieses mahnende Wort gesagt worden ist, können wir auch in der Rückschau erkennen, genau das hat auch stattgefunden und findet statt. Es werden auch unter euch falsche Propheten und Lehrer sein, die euch etwas sagen, was einfach nicht von Gottes wegen gesagt worden ist. Und wenn es heißt, es waren aber auch falsche Propheten, dann bezog sich das ja, diese Aussage, schon auf das Alte Testament. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Der erste falsche Prophet war der Satan selbst im Garten Eden, indem er Gottes Wort in Frage stellte und sagte zu Eva, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht essen dürft von diesem Baum? Nein, nein, das stimmt nicht so. Denn Gott weiß, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werdet ihr Erkenntnisse haben, die nur Gott allein hat. Er will bloß nicht euch alles sagen. Ihr dürft also davon essen, von dem Baum des Guten und des Bösen. Dann werdet ihr doch viel besser unterscheiden können, was gut und böse ist. Stellt euch mal vor, wie schlecht das ist. Ihr wisst ja gar nicht, was böse ist. So raffiniert arbeitet er. Dabei brauchten sie das gar nicht zu wissen. Sie brauchten es nicht zu wissen. Er hat es suggeriert als prophetische Aussage. Ihr werdet das Gute vom Bösen unterscheiden können. Bitte esst. Und so sind die Angebote durch Jahrtausende, durch falschen Propheten immer gegeben worden. Und wir lesen schon im Propheten Jeremia, dass Gott diese falschen Propheten warnt und straft und deutlich sagt, was ihre Aussage bedeutet und was sie damit bezwecken. In Jeremia 23, Vers 16 zum Beispiel steht, so spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die das Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Es wird euch wohlgehen. Nehmt es nicht so genau. Das wird schon alles gut kommen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil kommen. Es wird alles besser. Dabei wird alles schlechter. Und auch werden ja einst dem Antichristen alle zujubeln. Es wird alles besser. Und dabei ist es dann der schlechteste Tag in der Welt. Wie viele jubelten Hitler zu? Es wird alles besser. Und es war das Verderben. Friede, Friede, keine Gefahr. Und das Verderben stand vor der Tür. Millionen Menschen wurden hingeschlachtet. Falsche Propheten. Und dann ab Vers 25 spricht der Herr, ich höre wohl, was die Propheten reden. Die Lüge weissagen in meinem Namen. Und wir müssen uns einfach mal vorstellen, das waren nicht solche, die von irgendwoher gekommen waren. Das waren Vertreter des Volkes Israel. Und das meint hier auch Petrus, solche, die sich Christen nennen, die werden euch was Falsches erzählen, wenn ihr nicht aufpasst. Das waren Vertreter des Volkes Israel. Sie sagten, sie seien Propheten. Ich höre wohl, was sie sagen. Die Lüge weissagen und das noch in meinem Namen. Sie lügen in meinem Namen. Sie sagen, der Herr hat's gesagt und ich habe gar nichts gesagt. Sie scheuen sich nicht, den Namen des Herrn zu nennen und zu lügen. Sie sagen, mir hat geträumt. Wann wollen doch diese Propheten aufhören, die Lüge zu weissagen? Und ihres eigenen Herzens Trug weissagen. Und sie wollen, was ist das Ziel dieser falschen Propheten und Prophetien? Sie wollen, dass mein Volk meinen Namen vergisst über ihren Träumen. Die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, und so sagt der Herr, der Träume hat, der soll die Träume erzählen, aber wer mein Wort hat, der erzähle mein Wort. Wie auch in unseren Tagen nimmt das ja immer mehr zu, Vision, Weissagungen und dergleichen. Hört nicht darauf, hört auf Gottes Wort allein. Denn sie suchen nur das Ihre, die das sagen, und nicht das, was des Herrn ist. Wer Träume hat, erzähle seine Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich denn Stroh und Weizen zusammen? Die Träume sind Stroh. Gottes Wort ist Weizen, ist Nahrung. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Darum siehe, ich will an diese Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen durch ihre Prophetien, durch ihre Weissagung. Sie stehlen mein Wort. Siehe, ich will an diese Propheten, die ihr eigenes Wort führen und sprechen, er hat's gesagt. Und ich werde uns einige kurze Berichte lesen, ja von solchen Richtungen, die sich darauf berufen, Gott hat das gesagt, Gott hat mit uns geredet. Dabei war es der Satan, der mit ihnen geredet hat und nicht Gott. Wir haben die Bibel. Siehe, ich will an diese Propheten, spricht der Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie auch diesem Volk nichts nütze sind. Wenn dich dies Volk oder ein Prophet oder ein Priester fragen wird und sagt, was ist die Last, die der Herr jetzt ankündigt, dann sollst du zu ihnen sagen, ihr seid die Last. Ich will euch wegwerfen, spricht der Herr. Und wenn ein Prophet oder Priester oder die Leute sagen werden, das ist die Last des Herrn, den will ich heimsuchen und sein Haus dazu. Also wenn der Herr sagt, es kommt eine Gefahr, achtet darauf, und dann sagen sie, das ist die Last des Herrn, das wollen wir gar nicht hören, dann soll eben diejenigen bestraft und ausgemerzt werden. Vielmehr sollt ihr einer mit dem anderen so reden und zueinander sagen, was antwortet der Herr? Was sagt der Herr? Aber sagt nicht mehr Last des Herrn. Denn einem jeden wird sein eigenes Wort zur Last. Auch das finde ich wunderbar gesagt. Und wenn man in das eigene Leben reinschaut, dann können wir das bestätigen, dass unsere eigenen Worte uns oft die größten Schmerzen verursacht haben. Unsere eigenen Gedanken. Wir belasten unser eigenes Leben durch unsere Gedanken, nicht durch Gottes Gedanken. Durch unsere Vermutungen, Eventualitätsaussprüche. Wir belasten uns. Und so steht's genauso hier. Einem jeden wird sein eigenes Wort zur Last werden, weil ihr so die Worte des lebendigen Gottes, des Herrn Zebaoth, verdreht. Also deutlicher kann man es gar nicht sagen. Ja. Und in dieser Gefahr stehen wir auch heute und in der Zukunft. Die menschlichen Worte werden höher geachtet als das Wort Gottes. Und dadurch verdirbt man. Dadurch wird man vom Weg des Herrn abgelenkt und abgeleitet. Also wenn Petrus hier schrieb, auch unter euch werden falsche Propheten aufstehen, dann wollte er sagen, so war es damals auch. Es waren da auch falsche Propheten und so geht es weiter. Habt also Acht, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen. In der Endzeit ist die Glaubensgewissheit, dass Jesus Christus, der vom Vater gesandte Erlöser ist, und der kommende König aller Könige wichtiger denn je. Jesus Christus allein ist der Erlöser, der Sünde vergibt, der Sünde bezahlt, der die Freiheit zum Leben mit Gott schenkt, der ewiges Leben schenkt. Darum sollen wir aufpassen, dass die Anfechtungen durch falsche Lehren nicht unser Herz erreichen und besetzen. Halbherzige Christen, die sich nicht ganz am Worte Gottes orientieren, nicht an dem Wort der Gnade, werden verführt und können nicht mehr unterscheiden, was Wahrheit und Lüge ist. Sie werden versucht sein, beides miteinander zu paaren. Wahrheit und Lüge und das Ganze als Wahrheit annehmen. Darum ist es so notwendig, seine Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen. In Matthäus 24, Vers 24 sagt der Herr, dass die Versuchungen und Verführungen so stark werden, dass selbst wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt werden. Also es ist kein Spaziergang, sondern es ist ein massiver Angriff der Hölle, der Gott in Frage stellen will und somit auch die erlösende Gnade. Wir haben ja gelesen in Jeremia, dass der Satan, der Luzifer, als Morgenstern bezeichnet wird. Und dieser gefallene Morgenstern will diesen anderen Morgenstern in Frage stellen. Ich bin der Morgenstern, nicht er ist der Morgenstern. Auf mich müsst ihr achten, auf meine Lehren müsst ihr achten. Nicht, denn ich bin doch auch Morgenstern, will er sagen. Ja, er war Morgenstern. Aber er ist hinausgeworfen worden, weil er sich erhoben hat gegen seinen Schöpfer. Und da sollen wir aufpassen, dass wir diesem falschen Morgenstern nicht anheimfallen. Er wird es aber so weit treiben, dass wenn wir nicht festbleiben an dem Wort der Gnade, einfältig im kindlichen Glauben, sogar die Auserwählten verführt werden. Vers 24, es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun. Auch das ist heute ein Kriterium bereits, dass sich viele Gläubige dadurch verführen lassen, laufen zu Heilungsversammlungen hin und denken, jetzt ist hier Christus mitten unter uns. Und das ist weiße Magie, was dort geschieht. Weiße Magie, so nennen wir das. Es ist nicht vom Herrn, sondern ist von unten. Zeichen und Wunder, so, dass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen. Verführen heißt, sie können sie jetzt nicht die Wiedergeborenen wieder zurückführen in den unwiedergeborenen Zustand, aber sie können sie verführen, dass sie kein Zeugnis der Gnade mehr sind. Dahingehend können auch Wiedergeborene verführt werden. Das versucht der Widersacher. Bei allen Anfechtungen oder Verfolgung oder Leiden müssen wir aber mit dem Apostel Paulus immer wieder sagen können, ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin gewiss, er kann mich bewahren, was mir beigelegt ist, bis an den Tag Christi. 2. Timotheus 1,12. Wir müssen immer sagen, im Blick auf Jesus und seine Gnade, ich weiß, an wen ich glaube und da halte ich mich hin. Ich lasse mich auf keine anderen Wege ein- und wegführen oder ich will mir nicht einreden lassen, dass ich noch etwas anderes als die Gnade Jesu brauche. Liebe zu Gott in Christus und das Vertrauen auf sein Wort sind wichtige Grundlagen des Glaubenslebens. Wir haben ja schon im Nachgespräch unter anderem auch von den Sendschreiben in der Offenbarung gesprochen. Da möchte ich mal etwas zitieren, gerade von dem ersten Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Da sind ja bereits auch Verführungen schon zu erkennen in dieser Urgemeinde, die so ganz nahe dran an der Auferstehung Jesu von den Toten war, also zeitlich nahe dran, eine Erstlingsgemeinde. Und bereits war schon die Kraft der Verführung da, das Abweichen allein von der Gnade. Und somit wurden sie, wenn sie nicht dem Ruf zur Umkehr Folge leisteten, untauglich zum Zeugnis von dem neuen Leben der Gnade. Das ist ein Werk des Teufels. Der Herr spricht zu dieser Gemeinde in Offenbarung 2, ich kenne deine Werke, deine Mühsal, deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Du hast sie geprüft, die da sagen, sie seien Apostel, sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Hast Geduld, hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber jetzt kommt der Punkt, wo ihr auf etwas Falsches geachtet habt und seid von dem Zeugnis der alleinigen Gnade abgedriftet. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Also nicht die Liebe grundsätzlich. Die Gläubigen haben nicht die Liebe zu Gott grundsätzlich verlassen, zu ihrem Heiland. Doch, doch. Aber die erste Liebe. Das heißt also die allumfassende. Jesus ist alles für mich. Das haben sie verlassen. Sie wollten nicht von Jesus weg. Nein, nein, sie arbeiteten weiter im Blick auf ihren Heiland. Aber diese allumfassende Liebe, Jesus genügt und nur was er sagt, das ist wichtig. Da sind sie schon einen Schritt weggegangen. Die erste Liebe. Ich habe das manchmal so erklärt, dass wir, als wir neu geboren worden sind, waren wir so erfüllt von diesem neuen Leben, dass wir die ganze Welt bekehren wollten. Das war uns alles unwichtig, was um uns herum war und was so unser tägliches Leben betraf. Das trat alles zurück. Erste Liebe. Alles für den Herrn. Alles will ich Jesus weihen. Und jetzt fing die Gemeinde zu Ephesus an, wohl für den Herrn zu arbeiten, aber ihre Möglichkeiten wieder reinzubringen und nicht die Möglichkeiten Gottes allein gelten zu lassen. Die erste Liebe lässt Gottes Möglichkeiten gelten. Allumfassend. So wie Maria es schon sagte bei der Hochzeit zu Kana, als es dort an Wein gebrach und der Hausherr nun schon gar nicht wusste, wie er seine Hochzeitsgäste bewirten sollte. Und dann kamen diese Anweisungen, dass Jesus, was er sagen würde, getan werden sollte. Dann sagt sie, was er euch sagt, das tut. Das ist erste Liebe. Es war nicht verständlich, was er gesagt hat. Er hat gesagt, man soll Wasser in Krüge füllen und dann rausschöpfen und das als Wein geben. Das war nicht verständlich. Was er sagt, das tut. Wenn ihr ihn lieb habt, dann tut ihr das einfach. Und sie hatten die erste Liebe verlassen. Sie haben selber abgecheckt, was gut ist und was nicht gut ist. Statt es den Herrn zu überlassen, zu sagen, was gut und was nicht gut ist. Und dann heißt es hier weiter, denke nun daran. Und jetzt kommt auch ein Wort mit, was uns vielleicht dieses Kriterium des Abfalls in der letzten Zeit besser erklären kann. Denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Also Abfall in der letzten Zeit heißt ja nicht, ich gehe ganz von Jesus weg. Der Abfall macht sich breit, indem ich wohl an Jesus glaube, aber nicht mehr in der ersten Liebe stehe. Ich falle von seiner ganzen Führung ab und meine Gedanken kommen wieder hinein. Das ist auch Abfall. Wir denken ja meistens so pauschal, Abfall heißt ganz gottlos, nichts mehr von Christus wissen wollen. Das gibt es auch. Aber die Gefahr des Abfalls der Gläubigen, indem sie nicht mehr ganz ihr Leben auf Wort Gottes abstellen, ist auch gegeben und ist sehr groß. Deswegen wird hier gesagt, zu denen, die wirklich für Jesus arbeiten, denkt daran, wovon ihr abgefallen seid. Ihr gehört jetzt im Augenblick zu den Abgefallenen. Tut Buße und tut die ersten Werke. Erste Liebe, erste Werke. Ihr seid also abgefallen von den ersten Werken. Und wenn nicht, dann werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Das bedeutet nicht, dass der Herr jetzt sagt, wenn du nicht gleich zu den ersten Werken zurückkehrst, dann bist du auf ewig verdammt und verloren. Nein, dann bist du kein Zeugnis mehr. Dann kann ich dich gar nicht mehr als ein Zeugnis in dieser Welt gebrauchen, das davon zeugen soll, dass die Gnade genügt. Weil du ja was ganz anderes noch hinzutust, nicht? Verstehen wir das? Das sind diese Gefahren. Adam und Eva wollten ja von Gott nicht weg. Aber sie ließen sich einreden, dass sie noch was dazu tun sollten. Und somit waren sie nicht mehr in den ersten Werken, in der ersten Liebe bestanden. Sie waren gespalten und sie wurden unsicher. Und sie waren durch die Unsicherheit ihres Lebens kein Zeugnis mehr von der Sicherheit in Gott. Wenn man sie beobachtete, dachte man, naja, also mit denen möchte ich ja nicht tauschen. Die sind ja so hin und her gerissen. Aber sie sagen, sie glauben an Gott. Wo ist denn die Sicherheit? Wo ist denn die Zuversicht in ihnen? Sehen wir gar nicht. Sie reden zwar, aber sie haben sie nicht in der Tat. Verstehen wir, das ist das Werk des Teufels. Falsche Propheten, die solche Gedanken nehmen, einbringen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass also auch da Propheten in der Gemeinde zu Ephesus waren, die sagen, das ist alles gut, was ihr macht, das ist richtig, ja. Ihr seid doch fleißig, ihr habt doch viel Geduld und weiß ich was alles, ihr könnt prüfen und so weiter. Der Herr sagt, das reicht nicht, ist falsch. Ihr müsst die ersten Werke haben, in der ersten Liebe. Allumfassend, lasst euch an der Gnade genügen, sonst könnt ihr nicht Zeugen von mir sein in dieser Welt. In Kapitel 3 Offenbarung, Vers 10, wird dieser erwecklichen Gemeinde, von der gesagt wird, dass sie eine kleine Kraft hat, genau das bescheinigt, was eben in Ephesus bereits schon fehlte, dass diese Gemeinde das hat und darum ein Segen ist in dieser Welt. Ja? In Kapitel 3, Vers 10, das ist die Gemeinde zu Philadelphia, da spricht der Herr, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast. Mein Wort hast du bewahrt. Darum will ich dich auch bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Und in Vers 8, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt. Mein Wort. Das Wort, was ich dir gesagt, die ersten Werke, die erste Liebe. Und da bleibt die Tür offen des Zeugnisses. Und der Satan, dieser andere Morgenstern, der Gefallene, möchte diese Tür geschlossen wissen. Und deswegen will er die Gläubigen auf Abwege und Nebenwege ziehen, damit der Herr dann sagt nachher, dein Leuchter muss ich wegstellen, die Tür muss ich wieder zumachen, ich kann dich nicht gebrauchen. Er kann also nicht verhindern, dass die Gläubigen gerettet bleiben, das nicht. Aber die Tür kann zugemacht werden, der Leuchter kann weggenommen werden, das Zeugnis kann weggenommen werden, so dass andere nicht mehr sehen, dass Jesus ihr Leben ist. Und das will der Widersacher erreichen. Darum sagt Petrus, seht euch vor, auch unter euch werden solche aufstehen. Die kommen nicht von sonst woher, die kommen mitten aus dem religiösen Kreis. Die stehen mitten in der Gemeinde auf und erzählen euch etwas, was nicht stimmt. Aus ihrem eigenen Herzen, bewegt von dem Geist des Widersachers. In Matthäus 24 noch einmal weist der Herr darauf hin, dass seine Wiederkunft nicht abermals in Niedrigkeiten Knechtsgestalt geschieht, sondern mit großer Kraft und Herrlichkeit. Alle anderen Messias-Prophezeiungen sind falsch und nicht beachtenswert. Denn viele werden sagen, hier ist er jetzt, das ist der Messias und jener ist es, hört nicht darauf. Ich lese uns mal die Verse, Kapitel 24, Vers 4 bis 5 zunächst. Jesus antwortete und sprach zu den Jüngern, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Also ich will es auch noch mal einmal betonen, wir werden können ja nicht von einem Weltmenschen verführt werden, der gar nichts von Christus kennt. Es handelt sich immer um Verführung durch solche, die sagen, dass sie auch an Christus glauben. Wie mit dem falschen Propheten, von dem wir schon sprachen, der sagt, ich bin auch ein Prophet des Herrn. Und ich sage dir, Gott hat auch mit mir geredet. Du sollst mit mir nach Hause kommen, essen und trinken. 1. Könige 13. Das war ein falscher Prophet. Und dieser selbe falsche Prophet jetzt, das ist so, also man kann es fast gar nicht denken, wie das zusammenpasst. Der hat dann auch das Gericht noch über diesen, den er verführt hat, angekündigt. Dich wird ein Löwe finden auf dem Wege. Und der ist getötet worden. Derselbe, der ihm das Falsche gesagt hat, dass er den Weg verlassen soll und zu ihm, der durfte ihm dann auch noch das Gericht ankündigen. Wir merken also, wie einseitig wir nur auf Jesus Stimme hören sollen. Denn seht zu, dass euch niemand verführt. Es werden viele kommen. Das ist nicht nur eine bloße Ankündigung, das findet statt, fand statt und findet statt. Und sie werden in meinem Namen sagen, ich bin Christus. Also ich bin der Gesalbte. Sie müssen nicht unbedingt sagen, dass sie Jesus sind, sondern ich bin der Autorisierte. Der Gesalbte, den Gott gesandt hat, der euch etwas zu sagen hat. So wie auch in der Moon-Sekte zum Beispiel, wo dieser Moon gesagt hat, Christus hat ja nicht das Werk vollendet. Ich vollende es, führe zurück zum Paradies. Er ist ja am Kreuz gestorben, gescheitert und ich werde es weiterführen. Gott hat uns als Heilige Familie berufen, also er, seine Frau, seine Kinder sind sündlos, das ist die Lehre der Moon-Sekte und alle, die zu ihm kommen, die werden mit ihm in das neue Paradies kommen. Ja? Viele kommen und sagen, ich bin der Gesalbte, hört nicht auf sie. Und dann sagt der Herr Jesus, es wird Kriege und so weiter kommen. Ich lese mal Vers 26 weiter, was der Herr dort sagt. Wenn sie also zu euch sagen werden, siehe, er ist in der Wüste, geht nicht hinaus. Siehe, er ist drin im Haus. Glaubt es einfach nicht. Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns plötzlich sein. Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Also mit anderen Worten, wir sollen vertrauen auf die Gnade des Herrn und er kommt plötzlich und wird sich erzeigen als derjenige, der uns durch die ganze Zeit geführt hat. Alle anderen Stimmen dürfen und sollen wir ignorieren. Woran kann man also ein Irrlehrer oder eine Irrlehre erkennen? Es sind solche Lehren, die nebenein noch etwas hinzu zu dem Evangelium setzen und nebenein führen eine akzentuierte neue Lehre, was man beachten muss. Christus und. Eine Irrlehre oder Irrlehrer in diesem Sinne sind keine Religionen. Denn Religionen sprechen nie von Christus. Irrlehren sind solche, die wohl von Christus reden und noch von etwas anderem. Religionen, das sind heidnische Auswüchse, die auf der Suche sind nach dem lebendigen Gott. Wie Paulus das zu den Athenern gesagt hat, ihr habt gesucht. Jetzt hat Gott eure Unwissenheit übersehen und gebietet euch, Buße zu tun. Und dass ihr glaubt an diesen einen, der für euch am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, von den Toten auferstanden ist. Also Religionen sind keine Gefahr, sondern die Vermischung, die Sekten, diese Irrlehren, das sind die eigentlichen Gefahren. Christus und, die nebenein noch etwas hinzubringen, so wie die Priester oder die Propheten im Alten Testament, sie gehörten zum Volk Israel, sie sagten, ja, der Gott Israel ist da, aber wir sagen euch auch noch das. Das sind dann die Irrlehrer und Irrlehren, indem sie also etwas anderes zur Bibel hinzugeben und andere Schriften noch angliedern. Ich zitiere mal einige ganz kurz und lese dann aber aus ihrem Selbstverständnis mal etwas vor. Da merken wir, welche Ziele sie verfolgen. Das gemeinsame Ziel ist immer, Jesus nicht Gott sein zu lassen. Sie akzeptieren Jesus als einen Bevollmächtigten Gottes, aber nicht als Gott. Und somit kann er auch nicht der Mittler sein. Denn kein Mensch ist so bevollmächtigt worden, dass er für die Sünden der anderen einen Loslösungspreis bezahlen kann. Nur Gott selbst war in Christus und dagegen kämpft der falsche Morgenstern. Er sagt, nein, das sollt ihr nicht glauben. Das ist falsch. Deswegen sage ich euch noch was anderes hinzu. So gibt es zum Beispiel bei den Mormonen das Buch Mormon noch hinzu. Was sagen sie? Sie bezeichnen ja oder sagen, dass Gott auch ein Mensch war. Es ist eine sogenannte Aufklärungsreligion. Und sie appellieren an die Vernunft, an die vernünftig denkenden Christen. Also sie sagen, pass mal auf, denke mal nach. So wie der Satan das der Eva gesagt hat. Du musst nachdenken. Und wenn du ein nachdenkender Christ bist, bist du eigentlich ein Mormone, so sagen sie. Das Weltgesetz des Fortschritts herrscht absolut und selbst Gott ist ihm unterworfen, sagen sie. Der Mensch ist ein Gott im Keimzustand. Wie der Mensch ist, war Gott einst. Wie Gott ist, kann der Mensch einst werden. Ihr werdet sein wie Gott. Verstehen wir? Also sie leugnen nicht, dass Christus hier gewesen ist und so, aber sie lenken von dieser Erlösung ab. Das höchste Ideal besteht darin, alles zu kennen und zu beherrschen. Die Wirklichkeit wird auch, wenn sie mehrschichtig vorgestellt wird, im Grunde eindimensional gedacht. Sie wird auf geschichtlich-faktischem und körperlich-gegenständlichen reduziert. Auch Gott ist nur auf diese Weise vorhanden, sagen sie. Die Sünde besteht nicht im Ungehorsam gegen Gott, sondern in der Empörung gegen die Grundsätze des Fortschritts. Also, dass wir aus Menschen langsam Götter werden. Wenn wir dagegen sind, dann sind wir sündig, ja? Christus gilt als der älteste Bruder der Menschenkinder. Er lieferte den Menschen den vollständigen Plan zur Erfüllung der Pflicht in der irdischen Fortschrittsschule. Also hier wird nicht gesagt, es gibt ihn nicht. Man deutet es nur um. Sie haben die Bibel und haben das Buch Mormon. Beides zusammen. Das sind Irrlehrer. Sie sagen nicht, die Bibel gibt's nicht. Wir haben hier ein ganz anderes Buch, so wie die Religionen, wie der Buddhismus. Sondern, ja, Bibel ja, aber jetzt sagen wir euch, wie ihr sie zu verstehen habt. Ja, und dann wird alles auf den Kopf gestellt. Gott war ein Mensch, er ist Gott geworden und die Menschen sind kleine Götter, die auch ein großer Gott werden können. Und Jesus hat einfach uns das vorgemacht, versteht ihr? Oder wenn wir lesen von den Zeugen Jehovas, dem Wachturm. Sie haben den Wachturm und die neue Weltübersetzung der Bibel hinzu, zu der Bibel. Was ist ihr Kriterium? Auch wieder dasselbe. Jesus ist nicht Gott. Wir bekennen Jesus. Jawohl, er hat Großes getan, aber er ist nicht Gott. Verstehen wir? Hier wird genau das Evangelium der Gnade verschoben, aus dem Mittel getan. Deswegen werden auch die Zeugen Jehovas mehr mit der Ausgabe des Wachturms unterrichtet und nicht mit dem Evangelium. Und wenn jemand das Evangelium studiert, dann wird er bald merken, dass er in einer Irrlehre gelandet ist. Im Übrigen, gerade diese Irrlehren sind, was unsere Zeiten betrifft, meistens im 19. Jahrhundert entstanden. All diese. Ja, die sind dort plötzlich entstanden, wie Pilze aus der Erde geschossen. Deswegen gab es ja dann auch den Liberalismus auf den Kanzeln. Die Pfarrer glaubten nicht mehr, dass Jesus die Wunder getan hat, sondern er hat die Kranken gesund gepflegt. Ja, und den Teufel gibt's auch nicht. Und dadurch sind ja auch Glaubensgemeinschaften neu entstanden, zum Beispiel die landeskirchlichen Gemeinschaften. Die haben gesagt, das können wir nicht mehr hören. Wir wollen bei der Gnade bleiben. Deswegen machen wir eine zusätzliche Versammlung, wo die Gnade Mittelpunkt ist und wo wir Menschen zu dieser Gnade allein einladen. Dadurch sind die entstanden vor über 100 Jahren, weil das gerade aufkeimte wie Pilze im Regen. Diese Leute, die Gründer, sind also vom Satan missbraucht, um die Gläubigen auf Abwege zu führen. Der besondere Stellenwert nimmt in der Lehre der Zeugen Jehovas, wie schon erwähnt, die Problematik der Wiederkunft Christi und des tausendjährigen Reiches ein. Ausgangspunkt ist die Schlacht von Harmagedon, die für die Zeugen die weltweite atomare Verwüstung symbolisiert. Diese Endschlacht wird nicht, wie in der Bibel geweissagt, gegen Israel gerichtet sein, sondern gegen die 144.000, die Elitetruppe der Zeugen Jehovas. Und diejenigen Mitglieder, die ohne eine herausragende Funktion zu haben, sich der theokratischen Ordnung der Gesellschaft unterordnen. Das heißt also, nur die Zeugen werden überleben. Nur die Zeugen Jehovas. Ja, aber die anderen, die kommen eben auf die neue Erde. Die werden weiter essen, trinken, heiraten und so weiter. 144.000 werden nur in den Himmel aufgenommen. Die anderen Schafe werden mit bedeutenden Persönlichkeiten wie Abraham und Mose und David zum Leben erweckt und auf der neuen Erde bleiben. So ist ihre Lehre. Das heißt also, daraus folgert Folgendes: Wenn alle anderen nicht erlöst werden, sagen sie auch, dass die Seele, die nicht zu ihnen gehört, ausgerottet wird. Es gibt also keine Hölle, es gibt keine Verdammnis. Das ist gestrichen worden. Die Existenz einer unsterblichen Seele wird geleugnet und dann eben die logische Konsequenz, die Verneinung einer Hölle. Das Prinzip der Dreieinigkeit wird als Erfindung abgelehnt, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind. Darum ist Jesus nicht Gott. weil er gar nicht da hineingehört. Ja? Deswegen, das kann nach ihrer Meinung nicht stimmen. Nur Jehova als Schöpfer und Erhalter des Weltalls aller Dinge ist Gott. Somit ist Christus nicht Gott gleich, sondern er ist das erste Geschöpf Gottes. Also so fein, man sagt nicht, dass Christus nicht da war und Jesus nicht da war. Aber die Verführung der Erklärung, wer er ist, schleicht ein. Man nennt sich dann wohl auch Christ, aber ist kein Christ. Man ist zeugenlos geworden von der Gnade. Was kann ich daraus noch vorlesen? Die sich dieser Lehre anpassen, die gehorchen also nicht mehr Christus, sondern der Zentrale der Zeugen Jehovas, ihrer Auslegung. Der Mensch, der sich selbst erlöst, lebt im tausendjährigen Reich, dem sichtbaren Regime Jesu auf Erden weiter. Dies Reich entstammt menschlichen Glücksfantasien, vergleichbar mit sozialistischen Zukunftsvorstellungen. Also so sehen sie die Zukunft, neuer Himmel, neue Erde. Völlig verdreht, völlig verdreht. Das heißt, die Bibel ja, aber das Buch der Wachturmgesellschaft, den Wachturm dazu. So können wir also auch zum Beispiel die verführerische Kraft der christlichen Wissenschaft sehen. Das ist auch eine sogenannte christliche Organisation, gegründet von einer Frau, Mrs. Etty Baker. Das heißt, die Bibel ja, aber die Auslegung von dieser Frau hinzu. Ihr Hauptwerk gilt als allein maßgebliche Erklärung der Bibel. Also sie erhebt den Anspruch, allein zu wissen, wie die Bibel zu erklären ist. Verderbliche Sekten. Angeblich kann man nur mittels dieses Buches die Bibel verstehen. Also der Teufel setzt etwas vor, das Wort Gottes, eine neue Brille. Jetzt musst du durch diese Brille das sehen. Sollte Gott so gesagt haben, nein, ich sag dir, wie er es meint. Und dann verlor Adam und Eva das Paradies. Materie wird in dieser Lehre als sterblicher Irrtum bezeichnet. Die gibt's gar nicht. Wisst ihr das? Das gibt's alles gar nicht, was ihr hier seht. Ist nicht da. Es gibt keine Materie und damit auch keine Sünde. Keine Krankheit, kein Tod, das ist alles nur Schatten, Einbildung. Alles ist Einbildung. Da Gott Geist alles ist, ist nichts Materie. Ja, das ist diese Lehre. Und da denken die Leute drüber nach, oh ja, das könnte ja so sein. Ich hatte in der Hochschule für Musik damals eine Theorielehrerin, die gehörte auch dazu. Die hatte eine furchtbare Krankheit, hatte so einen großen Kopf, ließ sich nicht operieren. Krankheit gibt's ja gar nicht. Das ist ja nur Einbildung. Materie gibt's ja gar nicht. Andere Professoren sagten, dann gehen Sie doch mal endlich zum Arzt, ja, und lassen das mal wegmachen. Nein, das gibt es nicht. Das alles Gott ist Geist und darum ist nichts Materie. Alles Übrige, was nicht Einbildung ist, ist Gott. Also wir bilden uns das nur ein, dass hier das Holz da ist. Und wenn wir uns das nicht einbilden, dann ist das alles Gott. Wir müssen verstehen, dass es in Wirklichkeit nichts getrennt von Gott gibt. Keinen Teufel, nichts Böses, keine Hölle. Das ist eine christliche Kirche, eine christliche Lehre. Kann man ja nicht sagen, sie nennen sich nicht Christen. Nein, erste Kirche Christi. Christi Wissenschaft. Ein Unterschied zum hinduistischen Pantheismus besteht im Grunde genommen dabei dann nicht. In der christlichen Wissenschaft werden dem Menschen ebenfalls göttliche Eigenschaften zugesprochen. Das, was keine einzige Eigenschaft hat, die nicht der Gottheit entlehnt ist. Also alle Eigenschaften sind von Gott, Materie gibt es nicht. Alles, was wir tun, ist dann irgendwie doch göttlich. Und so geht das weiter. In der christlichen Wissenschaft ist ein Geist wirksam, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Das müssen wir eindeutig sehen. denn diese Frau Eddy trennt zwischen Jesus und Christus. Jesus sei der Name des Menschen Jesus und Christus ist die göttliche Idee. Die göttliche Idee. Hier war also Jesus, aber nicht Christus, wahrer Mensch, obwohl es in der Bibel steht, dass Gott in Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich war. Das passt dann hier nicht zusammen. Das trennt man hier und das will man trennen, denn wenn Jesus nicht Gott war, konnte er uns nicht vermitteln und versöhnen mit dem himmlischen Vater. Daran arbeitet der Teufel, raffiniert, in diesen Irrlehren. Das meint Petrus, passt auf, es werden auch unter euch solche aufstehen, die euch verführen, die euch von der Gnade wegführen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen, so sagt die Bibel, der ist von Gott. Und wer das nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Jesu Tod wird also herabgewürdigt. Und so weiter geht das in diese hier fort. Ich kann da und will auch nicht alles da zitieren. Aber um nur deutlich zu machen, was das ist, was daneben eingeschlichen ist. So haben wir ja manche, wir haben vorhin schon von Träumen, von Prophetien gehört, was wir auch in unserer Zeit alles hören. Ich kriege manchmal Blätter in der Hand, was da jemand prophetisch bekommen hat, was da gesagt wurde und was man beachten soll. Das ist Nonsens. Ich habe Prophetien von einem jungen Koreaner, der gesagt hat, dass Jesus dann und dann wiederkommt. Er kam aber nicht wieder. Wir haben in Berlin Prophetien in die Hand gekriegt, dass an dem und den Tag in Berlin das und das geschieht und Jesus dann sichtbar wird. Er kam aber nicht. Das sind alles teuflische Werke, um den Menschen abzuhalten vom Leben in der Gnade, den Gläubigen einfach auf Nebenwege zu führen. So gibt es ja also auch eine andere christliche Bewegung mit Lehrvorstellungen. Da gibt es eine Zeitschrift Klar und Wahr, ja, von einem Armstrong gegründet, der einfach seine Lehrvorstellungen als absolut hinstellt. Nennt sich die weltweite Kirche Gottes. Also auch Kirche, Kirche Gottes. Nach den Aussagen der Bibel ist ja Gott unwandelbar, ewig und gleich. Aber der Gründer dieser Richtung, der Armstrong, sagt, Gott vermehrt sich selbst. Zur Zeit der Auferstehung würden die Mitglieder seiner Kirche in die Gottesfamilie hineingeboren. Teil Gottes werden, der eine göttliche Familie ist. Armstrong verkündet also einen anderen Gott als den, der sich in der Bibel offenbart. Jesus ist nach Armstrongs Lehre nicht mit dem Vater und dem Heiligen Geist eins, so wie es doch die Schrift sagt. Er schreibt in Klar und Wahr ganz deutlich, dass am Anfang hätten zwei lebendige Wesen existiert, nämlich das Wort und Gott. Beide zusammen würden zur Zeit die Gottesfamilie bilden. Ziel des Menschen sei es, Gott zu werden. Also wieder wie bei den Mormonen. Immer wieder der teuflische Akzent, ja. Armstrong bietet in seiner Irrlehre also genau das an, womit Satan Adam und Eva verführte, ihr werdet sein wie Gott. Und so geht das immer weiter auch in diesen Lehren. Also die Ablenkung von der Gnade, die Gnade hat sich nur offenbart in Christus allein, allumfassend. Und diese will man nicht gelten lassen, weil der andere falsche Morgenstern zum Zuge kommen will. Er wird sich ja auch inkarnieren, neu im Antichristen und sein Wesen eine Zeit lang treiben dürfen. Ein weiteres, ich möchte das einfach mal sagen, wir hatten auch in Hamburg, ja, als ich noch mit Bruder Nötzold unterwegs war, wir hatten immer kleine Mitternachtsruhversammlungen, plötzlich lernten wir da im Nachbarraum eine Bewegung kennen, die heißt Heimholungswerk Christi, Jesu Christi. Heimholungswerk, was verbirgt sich denn dahinter? Auch diese behaupten ja, Christen zu sein. Allerdings, das Wort Gottes muss beiseite geschoben werden und ergänzt werden durch anderes Wort. Heimholungswerk Christi. Hier ist wieder eine Frau, die maßgebliche Drahtzieherin, die Frau Wittig. Ihre Lehre dieser Richtung der christlichen Richtung, können wir sagen, lautet, die Bibel sei mit heidnischen Aussagen durchsetzt. Sie könne also nach dieser Frau Wittek nicht Grundlage des Glaubens allein sein. Zentrales Fundament ist bei ihr das Wort des Herrn durch das innere Wort seiner Prophetie. Also das, was ein Dämon, der als Geistbruder Emanuel auftritt, so bezeichnet er sich, ich bin der Geistbruder Emanuel, was durch ihn gesagt wird. Die Wahrheit ist nach Auffassung dieser Sekte nicht in der Bibel zu finden. Sie ist nicht in Jesus Christus allein begründet, sondern sie ist ausschließlich in dir selbst. Jesus aber sagt, ich bin die Wahrheit. Also wieder eine Verschiebung. Du musst die Wahrheit in dir selbst suchen. Ja, die Bibel allein genügt nicht, die Gnade allein genügt nicht, Christus allein genügt nicht, sondern du musst sie in dir selbst suchen, was ich da offenbart. Darum baut sich hier diese Richtung in verschiedenen Arten auf, in folgende Säulen. Einmal die prophetischen Offenbarungen inwendig durch die Frau Wittek, die sie empfängt, durch den Geistbruder Emanuel. Die innere Geist-Christus-Kirche, hier werden alle okkulten Schriften und Offenbarungen der Propheten betrachtet. Und eben Meditations- und Heilungszentren errichtet. Jesus ist ein geschaffenes Wesen, so sagt sie, genau wieder wie die Zeugen Jehovas, es kommt immer dasselbe, nicht Gott, es ist ein geschaffenes Wesen. Gott habe ihm ein Drittel seiner positiven Kraft übertragen, Jesus aber doch sagt, ich und der Vater sind eins. Nicht? Also hier wieder nebeneingeschlichen, verwässert das Evangelium, etwas hinzugetan. Das ist das Gefährliche. Wenn eine Religion sagt, also an die Bibel glauben wir sowieso nicht, dann ist es für uns eindeutig, ist nicht gefährlich. Gefährlich ist nur, wenn etwas hinzugetan wird oder weggetan wird, wie es am Ende der Offenbarung steht. Wer etwas hinzutut oder hinwegnimmt von dem geoffenbarten Wort Gottes. Heimholungswerk Christi. Und tatsächlich, dort in der Nähe vom Bahnhof waren wir da in einem Kongressraum. Tatsächlich kamen dort Leute, um von dieser Frau die inneren Stimmen zu hören anstelle der Bibel und darauf ihr Christentum zu gründen. Mit irgendeiner Person konnte Bruder Nötzold und ich da auch noch sprechen und sagen, lass das sein, das ist Teufelswerk. Und damit nicht genug, dann gibt es ja auch noch diese Anthroposophie, Bibel ja, aber Offenbarung des Rudolf Steiner hinzu. Und ohne diese könnt ihr die Bibel nicht verstehen. Das Gottesbild dort in der Anthroposophie ist folgendes, dass im Gegensatz zur Bibel, in der Gott sich ja als der Schöpfer offenbart, laut Steiner, der gesamte Kosmos göttlich ist. Der Mensch wird in diesem göttlichen Kosmos aufgehen, wenn er die entsprechende Stufe der Reinkarnation erreicht hat, das heißt immer wieder geboren wird. Auch diese ist in der Bibel ja nicht gesagt, diese Reinkarnation. Nach Steiner enthält das Neue Testament zwei verschiedene Jesusgestalten. Den nathanischen, also das Geschlechtsregister über Nathan, nathanischen Jesus im Lukas-Evangelium und den salomonischen Jesus über das Königreich im Matthäus-Evangelium. Der salomonische Jesus sei mit 12 Jahren gestorben. Ja, das legen sie einfach so fest, das müsst ihr so glauben, sagen die. Und der Geist Zarathustras, Neugestalter der altiranischen Religion, der in ihm wohnte, ging auf den nathanischen Jesus über. Erst bei der Taufe senkte sich das große Christus-Ich in den nathanischen Jesus. Und dies alles begründet Steiner mit den unterschiedlichen Geschlechtsregistern im Matthäus-Evangelium. Da so kommt der Teufel. Und so erklärt er dann die Bibel. Sollte Gott gesagt haben, ihr müsst das so verstehen. Haltet euch nicht fest an Christus, dass er Gott ist und die Gnade allein soll euch nicht genügen. Und so geht das dann weiter. Da heißt es zum Beispiel, der Tod Jesu am Kreuz wird deshalb nicht als Sühneopfer für unsere Sünden angesehen, sondern als eine Art Kulthandlung in Verbindung mit altorientalischen Mysterienkult. So wird das betrachtet. Also Jesus ist nicht für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Es war ein Mysterium. Ja, er selbst ist ohnehin nicht gestorben, sagt die Lehre, da ist ein anderer dann gestorben. Und wenn er nicht gestorben ist, kann er auch nicht von den Toten auferstehen, ist der Tod also nicht überwunden. Das heißt, ich muss das Ich, so lehren sie, mein Ich-Impuls muss ich fördern, dass es so gut wird, dass ich wie auf einem Trampolin einst in das große Ich hochspringen kann und dort aufgelöst werde.
Darum die Schulen.
Ja, darum die Schulen, die Rudolf-Steiner-Schulen, ja. Merkt ihr, ich muss das einfach mal so ansprechen, tut mir leid, dass ich da so ausführlich werde, aber damit wir erkennen, was hier Petrus schon geweissagt hat. Und das, ich muss da noch etwas mit anführen, zum Beispiel auch die neuapostolische Gemeinde. Was ist da, sie nennt sich ja auch Kirche. Kirche. Welche Verschiebung ist denn da drin? Das war auch wieder Ende des 19. Jahrhunderts, Mitte des 19. Jahrhunderts. Alles ist da aufgewachsen, ja. Dass sie haben einfach gesagt, wir haben neue Apostel, die genauso sind wie die ersten Apostel. Und diese Apostel hatten die Vollmacht, wir haben das in diesen Tagen schon gesagt, den Heiligen Geist zu vermitteln. Und die neuen Apostel haben das jetzt auch. Und sie sind die Autorität, dass jemand selig werden kann. Ohne diesen Segen der neuen Apostel gibt es keine Versiegelung. Im Epheserbrief heißt es ja, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und sie sagen in ihrer Lehre, ja, das kannst du aber nur durch den Apostel, die neuen Apostel. Wenn du durch den nicht versiegelt bist, hast du keine Chance. Hier wird also Jesus Christus als der einzige Mittler aus dem Mittel getan. Das Apostelamt spielt also in der apostolischen Kirche eine wesentliche Rolle. Hier ist nicht mehr Jesus Christus der Mittler zwischen Gott und den Menschen, sondern es sind die Apostel. Die neuapostolische Kirche hat zwar recht, wenn sie sagt, dass im Neuen Testament auch andere Apostel genannt worden sind, aber keine Apostel Jesu Christi wie die ersten Apostel. Die gab es nur einmal. Aber sie meinen, da wären jetzt neue an die Stelle getreten und die haben allein die Vollmacht, die Menschen zu versiegeln und mit Gott in Verbindung zu bringen. Bibel ja, aber anders ausgelegt. Wir sind auch Christen. Wir glauben doch auch an Gott. Verstehen wir? Diese Worte kommen. Wir sollen uns aber an der Gnade genügen lassen. Und ein noch größeres Spektrum ist diese New Age-Bewegung, die alles unter einem Dach, was nur übernatürlich erscheint, vereint. Christus, den Antichristus, Engel, Satan, alles ist gut. Auf alles darf man hören, was übernatürlich ist. Denn es ist alles von Gott. Das ist die neue Weltbewegung im neuen Zeitalter. Bibel könnt ihr alles haben, ist gut, aber hört auch auf alle anderen übernatürlichen Stimmen. Das nannte man ja in der Kirchengeschichte die Gnostiker, die Gnosis, ja, die alle übernatürlichen Kräfte gelten ließen. Und dabei sagt uns die Heilige Schrift, hört nur auf den Herrn Jesus. Verlasst euch ganz auf die Gnade. Noch einmal, alle Religionen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, gelten ja in diesem Sinne nicht als falsche Lehren, weil sie nicht von Christus sprechen. Zum Beispiel der Buddhismus nannte ich ja. Sie sagen, haben ihr eigenes Prinzip. Sie leugnen nicht unbedingt Christus, aber sie haben ihn auch noch gar nicht erkannt. Sie verkündigen ihn auch nicht, sie nennen sich auch nicht Christ. Sie sind ja entstanden vor Christus, da war der Buddhismus schon da. Nicht? Eine Suche nach Gott, das ist uns gar nicht gefährlich. Aber eine ganz gefährliche Richtung, die nach Christus auferstanden ist, ist der Islam, der genau etwas wieder anstelle des Wortes Gottes setzt. Abraham, ja. Gott, ja. Aber nicht Isaak, sondern Ismael. Ismael, die Linie ist wichtig. Christus, Jesus, ja. Aber nicht Gott. Nicht Gottes Sohn. Versteht ihr? Und dies läuft parallel. Und das Erschreckende ist, dass sich viele christliche Kreise und offizielle Kirchen mit dem Islam arrangieren. Dass es auch in Berlin Gebetszeiten und Gemeinschaften mit, in Neukölln, regelmäßig, mit dem Islam, Christentum gibt. Als ob man denselben Gott anbetet. Und obwohl die einen sagen, Jesus ja, aber nicht Gottes Sohn. Und die anderen wissen, Christus ist Gott. Wir verstehen also, wie wachsam wir persönlich sein müssen, dass wir nicht einer Nebenlehre anheimfallen. Wir dürfen uns ganz verlassen auf Jesus Christus, denn er hat ja gesagt, meine Schafe, die bei mir bleiben, die werden immer meine Stimme hören. Die sich ganz verlassen auf die Gnade, die hören meine Stimme. Und sie folgen mir, weil sie auf meine Stimme hören. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Also so ganz eng, keine andere Stimme hören. Nur die Stimme Jesu. Ich lese uns jetzt nochmal und da unterteile ich jetzt auch diese weitere Betrachtung, die drei Verse aus dem zweiten Kapitel des Petrusbriefs. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie doch erkauft hat, der ja auch sein Leben für sie gelassen hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie ist bereitet von lange her und ihr Verderben schläft nicht. Das wird alles gerichtet und geurteilt. Aber sie suchen, der Satan sucht geistlichen Gewinn an uns und diese Richtung auch materiellen Gewinn an uns. Sie suchen nicht das Gute für uns, sondern auch unser Verderben. Darum sollen wir wachsam sein. Wir merken, Gott hat vorgesorgt in seinem Wort für uns, seelsorgerlich, damit wir behütet bleiben, damit wir einseitig bleiben und sagen, die Gnade genügt mir. Daran halte ich mich fest.